Willkommen zur neuen Folge Zusammenhalten, Spinnweben und Löwenzähmen. In jeder Folge nehmen wir einen neuen Blickwinkel zur Frage, wie geht Zusammenhalten eigentlich in den Blick? Was brauchen wir als demokratische Gesellschaft, damit wir unsere Freiheit, unsere Demokratie und ich sage immer dazu unsere historisch einmaligen Rechte nicht verspielen und auch nicht verlieren? In der letzten Folge haben wir die Rolle der Medien für diesen Zusammenhalt untersucht. Danke nochmal an Tanjew Schulz für so viele neue Einsichten. Und heute gehen wir einen Schritt weiter. Das heißt, wir bleiben bei den Medien, erweitern das aber um die sogenannten sozialen Medien. Kommen von den Fakten zu den Fake News und zu den großen Emotionen. Vor allem zur Wut und den Folgen, die diese Wut hat. Wut, Fake News und Verrohung ist unser Thema heute. Ich freue mich sehr, dass wir dazu Ingrid Brodnik gewinnen konnten. Ingrid Brodnik ist uns aus Wien zugeschaltet. Sie ist Journalistin, Bestsellerautorin, Kolumnistin beim Standard und Speakerin und hat sich auf das Geschäft mit der Wut spezialisiert. In ihrem neuen Buch schreibt sie über die gezielte Zerstörung öffentlicher Debatten und zeigt Strategien und Tipps, um auf Emotionalisierung und Fake News besser antworten zu können. Herzlich willkommen, Ingrid Brodnik.
Guten Tag, hallo.
Ingrid Brodnik, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, vielleicht erst mal kurz zu Ihnen und zu diesem Thema. Ich habe eben gesagt, Sie haben sich auf das Geschäft mit der Wut spezialisiert und das ist auch so. Aber ganz eigentlich müssten wir ja noch einen Schritt zurückgehen, denn angefangen hat es auch damit, dass Sie sich für den Hass und Hasskommentare interessiert haben. Wut kann, je nachdem wie sie genutzt wird, manchmal auch positiv wirken. Hass aber will immer zerstören. Die meisten Menschen vermeiden dieses Thema Zerstörung und Hass. Warum haben Sie sich entschieden, hinzuschauen und sich zu konfrontieren?
Das ist eigentlich schrittweise passiert, weil bei mir so ein bisschen eine Desillusionierung eingetreten ist. Ich war klassische Politikredakteurin und habe viel auch über digitale Themen, Überwachungsfragen, Fragen, wie viel Macht haben uns Internetkonzerne berichtet. Und ich bin eigentlich jemand, ich mag Technik, ich mag die digitale Entwicklung grundsätzlich. Aber da kam ein großer Widerspruch auf. Als das Internet losging sozusagen, gab es dieses große Versprechen, dass wir im Internet endlich freier werden, besser miteinander diskutieren können. Und relativ bald hat man dann gesehen, dieses Versprechen wird so nicht eingelöst in vielen Fällen. Es kommt zu extremen Hasslawinen regelrecht gegen Einzelne. Und es ist oft schwierig, über wichtige politische Fragen auch zu diskutieren, ohne dass es eskaliert. Und zur Frage, das war so ein bisschen ein Widerspruch zwischen meiner eigenen Hoffnung an das Internet und dem, was ich erlebe oder was man beobachten kann. Und so habe ich begonnen, mich mit Hass im Netz zu beschäftigen. Und das ist so ein weitreichendes Thema, dass ich dann weiterführend mich mit Falschmeldungen beschäftigt habe, weil Falschmeldungen treiben Hass an. Da werden oft Einzelne schlecht geredet, falsche Zitate über Politikerinnen wecken eine irre Aggression. Und was mich da antreibt, ist in Wirklichkeit, dass man ein bisschen für Gerechtigkeit sorgen kann, glaube ich, wenn man das thematisiert. Nämlich, ich kriege ja auch ab und zu Beleidigungen ab. Ist jetzt nicht so extrem wie bei unglaublich berühmten Menschen, aber ich screenshotte das dann und weiß, das kommt vielleicht in einem Vortrag von mir mal vor oder in einem Buch. Das heißt, ich kann aus solchen aggressiven Wortmeldungen auch wieder was Konstruktives machen. Und darum bin ich da schon seit mehr als 10 Jahren in diesem Themengebiet drinnen und ich sehe oft einen Sinn in dem, was ich tue.
Haben Sie das Gefühl, dass das eine Auswirkung hat im Sinne von immer mehr Menschen verstehen das und finden auch selber einen Weg, diesen Hass weder persönlich zu nehmen noch selber zu verlängern?
Ich glaube, es hat positive Auswirkungen, ja. Es gibt nämlich immer wieder so Solidaritätsstürme im Internet. Also zuerst passiert der Shitstorm, wo Leute niedergemacht werden. Mhm. Und in zweiter Konsequenz kommt es dann oft auch zu Solidaritätsbekundungen. Das muss gar nicht heißen, dass man zum Beispiel eine Person zu 100% nur toll findet oder alles unterschreibt, was die Person sagen würde. Aber man schreibt und postet zum Beispiel, ich finde nicht in Ordnung, wie Person X, Y und Z behandelt wird, was sie gerade erlebt. Und hier gibt es schon ein Dazulernen. Ich glaube auch ein Dazulernen, dass Menschen, wenn sie attackiert werden, das abstrahieren können und zum Beispiel, dass wenn eine weibliche Politikerin eine Vergewaltigungsdrohung bekommt, dass dann zum Beispiel sie mit anderen Abgeordneten spricht und merkt, die kriegen ganz ähnliche Nachrichten. Und da geht es nicht um mich als Person, sondern eigentlich um ein größeres Ziel, zum Beispiel Frauen, gerade selbstbewusste Frauen, aus der öffentlichen Debatte zu verdrängen. Also wir lernen da schon dazu. Gleichzeitig, es ist so, dass auch jene, die aggressiv auftreten, dazu lernen, dass die immer neue Tricks anwenden. Also das ist keineswegs so, dass ich sagen würde, dass es in den letzten 10 Jahren besser wurde. In mancherlei Hinsicht wurde es sogar schlechter.
Kommen wir zu Ihrem Buch und zu Ihrem Thema. Ihr Buch heißt ja Wieder die Verrohung. Über die gezielte Zerstörung öffentlicher Debatten. Da können wir hier so viel Goodwill machen, wie wir wollen, wenn andere Kräfte gezielt unser öffentliches Gespräch, die Kommunikation zerstören wollen, dann können sie das leider. Aber im Untertitel schreiben Sie Strategien und Tipps, um mit dieser Emotionalisierung und diesen starken Gefühlen, die dadurch ausgelöst werden, und eben den Fake News besser umgehen zu können. Über beides wollen wir heute sprechen. Im ersten Schritt über das Verstehen, dass wir besser verstehen, wie Fake News funktionieren, Manipulation, dass wir auch mehr über die Wut verstehen. Und im zweiten Schritt darüber, was wir auf der Grundlage von diesem Wissen eben wirklich selber tun können. Zum ersten Schritt auf zum Wissen um Wut und Fake News und Verrohung und Manipulation. Auf Seite 43 schreiben Sie zum Thema Wut, präziser dem Geschäft mit der Wut, wer Wut sät, wird Aufmerksamkeit ernten. Wie viel ist mit diesem Satz schon gesagt?
Ehrlich gesagt ist das tatsächlich so eine Kernbotschaft meines Buchs, nämlich zum Beispiel haben wir als Kinder alle gelernt, man soll andere nicht beleidigen oder es gibt Grenzen, wie aggressiv man auftreten soll. Das gehört sich nicht, das ist schlecht für unser Miteinander. Aber in vielen Online-Diskussionen und auch in medialen Diskussionen sehen wir, dass diejenigen erfolgreich sind, die zum Beispiel beleidigen oder die so eine Wut hervorbringen gegen andere Gruppen, auch andere ganze Menschengruppen. Worauf ich hinaus will, ist, Wut sehen ist eine sehr erfolgreiche Strategie, weil wer wütend ist, der oder die verengt sich so ein bisschen im Denken. Der Politologe Stephen Webster hat ein ganzes Buch über Wut in der amerikanischen Politik geschrieben, das heißt American Rage, und er schreibt dort unter anderem, dass Wut zu einem Doubling Down der eigenen Ansichten führt, also zu einem Art Verfestigen auf die eigenen Ansichten. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel Menschen über das andere politische Lager zum Beispiel wütend mache, dann tun sie sich umso leichter, nicht mehr hinzublicken, gibt es da vielleicht Argumente, für die ich noch zugänglich sein sollte. Jetzt muss ich sagen, Sie haben schon angesprochen, Wut ist nicht per se schlecht. Das wäre die falsche Botschaft, weil Wut ist auch ein wichtiger Schutzmechanismus. Zum Beispiel, wenn wir Unrecht erleben, dass uns Wut hilft, uns dagegen einzusetzen. Wenn Frauen nicht wütend geworden wären, hätten sie bis heute nicht das Wahlrecht erkämpft. Aber ich kann Wut auch sehr leicht auf unfaire Weise auslösen, zum Beispiel mit Falschheiten. Dass ich behaupte, irgendein Mitglied einer Minderheit hätte eine Straftat begangen. Oder ich kann Wut auch auslösen, indem ich geradezu den Eindruck erwecke, irgendeine Gruppe oder die Elite sei bedrohlich für mich und meine Eigengruppe. Das heißt, Wut führt dazu, dass Menschen einerseits nicht mehr zuhören wollen, wenn ihnen widersprochen wird. Und das Zweite ist ganz wichtig, Wut aktiviert. Nämlich, das können wir auf Social Media besonders gut messen, aber es ist auch offline der Fall, wütende Menschen sind auch besonders aktiv. Sie kennen das von sich selbst. wenn Sie einen Artikel lesen, den Sie gut finden, vielleicht erzählen Sie abends noch jemanden davon. Das ist natürlich auch gut, wenn positive Emotionen herumgereicht wird. Wenn Sie was lesen, das Sie aufregt, gibt es eine sehr hohe Chance, dass Sie das Leuten berichten. Und drum, wer Wut schürt, kriegt oft mehr Reichweite, weil es Menschen aktiviert und online und offline zum Weitererzählen motiviert.
Aber das ist eben auch dieses Geschäft, was dann da drin steht, steckt, das Geschäft mit der Wut. Denn Aufmerksamkeit bedeutet ja Klicks und Reichweite oder eben verkaufte was auch immer. Und das ist ja wirklich eigentlich furchtbar, dass das so ein Circulus Viciosus ist, in dem es immer weitergeht und wir alle immer wütender werden und dann auch noch ein bisschen uns so runterfahren, nicht mehr so gut denken können. Warum ist das so? Warum weckt Wut diese Aufmerksamkeit? Also warum nicht mit Freundlichkeit oder mit Ekel oder mit Liebe? Warum mit Wut?
Da muss ich gleich dazu sagen, Ekel ist auch eine starke Emotion. Wenn Sie Ekel auslösen, werden Sie womöglich auch ein großes Feedback erzielen. Also wichtig ist, Wut ist gar nicht die einzige Emotion, die Reichweite verschafft. Ich glaube aber, Wut hat einen großen Vorteil, sie ist so leicht auslösbar. Und wenn ich kurz ausholen darf, ich sage kurz ein Internetbeispiel und ein politisches Beispiel. Das Internetbeispiel ist, Influencer, Influencerinnen haben einen Begriff, der das Problem auf den Punkt bringt, nämlich Ragebait. Das heißt Wutköder. Das bedeutet, man tut in Videos etwas wütend Machendes einbauen oder sagen. Und es können oft lächerliche Details sein. Es gibt einen Influencer namens Ryan Gorlick, der macht oft Videos über Kaffee oder andere Themen. Und der war eigentlich Barista, also der hat eine Ahnung von Kaffee. Und der spricht dann absichtlich Espresso falsch aus, sagt Expresso. Oder er in seinen Videos macht irgendein kurioses Detail, isst einen KitKat-Riegel nicht, wie man das normal macht, dass er eine Rippe nach der anderen runterbricht und dann so isst, sondern er beißt als Ganzes in den KitKat-Riegel. Also schaut ein bisschen kurios aus. Und das regt manche Menschen auf. Worauf ich hinaus will ist, diese Leute posten dann Sachen wie, Bro, wenn ich dich jemals einen KitKat-Riegel so essen sehe, dann schubse ich dich vor einen Bus. Also jetzt nicht gerade freundlich. Aber vor allem ist wichtig, er hat gegenüber einem Medium, Business Insider, erzählt, seitdem er diese Wut-Taktik nutzt, hat sich seine Interaktion auf TikTok verfünffacht. Also das ist jetzt ein harmloses, unpolitisches Beispiel, aber Influencer, Influencerinnen, die schauen sich ganz genau an, welches Video funktioniert im Sinne von Zugriffen, im Sinne von Likes, Shares. Und die sehen, Wut funktioniert, ist sehr leicht nutzbar. Und jetzt komme ich zur Politik. Das Problem ist, Ragebait ist natürlich auch politisch ein Thema. Da geht es nicht darum, dass ein Politiker einen Schokoriegel seltsam isst, sondern dass er vielleicht einzelne Begriffe einstreut. Und es ist leider auch so, was mich am meisten aufregt, ist, dass so mit so diesem nochmal ein Stückchen mehr Wut auslösen, man Debatten auch erschweren kann. Und wenn ich darf, bringe ich ein Beispiel aus Deutschland. Vergangenes Jahr hat die Bild-Zeitung Wind bekommen davon, dass die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ihre Empfehlungen für Fleischkonsum runterschrauben wird. Das ist dann nachher tatsächlich gekommen. Nicht ganz so, glaube ich, wie die Bild es berichtet hat, aber es ist weniger Fleisch wird Deutschen jetzt empfohlen in der Ernährung. Und der Hintergrund ist, dass es ungesund ist, viel Fleisch zu essen und auch aus Klima quasi bewussten Überlegungen auch sinnvoll ist, wenig Fleisch zu essen, weil es so eine schlechte CO2-Bilanz hat. Zurück zum Thema. Die Bild kriegt davon Wind und bringt als Überschrift nur noch eine Wurst pro Deutschen pro Monat. Ungefähr so hat die Überschrift gelautet. Und es wurde quasi in den Raum gestellt, dass hier ein brisanter Vorschlag existiert. Es wurde ziemlich spektakulär dargestellt. Zur Einordnung, die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, kann keine Vorgaben machen. Das sind nur Empfehlungen. Sie können weiterhin so viel Currywurst, Döner, was weiß ich, essen, wie Sie wollen. Aber da wurde mal Wut geweckt über diesen brisanten Vorschlag. Und dann kommt Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident, und retweetet den Text der Bild-Zeitung auf Twitter, jetzt X, und schreibt sinngemäß dazu, warum sollen Menschen immer alles verboten werden? Also, wichtig, es gibt hier kein Verbot. Aber dieser Tweet ging dann durch die Decke, wurde vielfach diskutiert und das löst Wut aus, nämlich Wut bei denen, die sagen, uns wird immer mehr weggenommen. Wir dürfen jetzt kein Fleisch mehr essen, aber auch Wut bei denen, die sich dann über Markus Söder aufregen. Und dann ist man in einer riesen Krawalldebatte drin, anstatt über die, also erstens, anstatt die wirklich wichtigen Fragen zu diskutieren, weil man hätte ja den DGE-Vorschlag auch nehmen können, um zu diskutieren, wie kann ich zum Beispiel meinen Fleischkonsum beim Kochen reduzieren, ohne dass ich es groß bemerke? Oder was wäre für Bayern ein guter Vorschlag? Wie kann die bayerische Politik der Landwirtschaft helfen, sich auf die großen Umstellungen vorzubereiten, die kommen werden? Ich habe jetzt sehr lange erzählt, aber ich wollte damit hinleiten, Wut kann ein Kalkül sein, weil es mir so schön Reichweite verschafft. Ich habe aber eine Sorge vor einer öffentlichen Debatte, wo wir dann zwar wütend sind und irgendwo schon miteinander reden, aber niemals zum Punkt der Sache kommen, weil wir uns mit Verboten, die es gar nicht gibt, beschäftigen, anstatt mit den großen Fragen unserer Zeit.
Ich würde trotzdem ganz kurz bei dem Beispiel noch bleiben, denn ich merke bei mir immer, dass ich besonders wütend werde, wenn Kollegen und Kolleginnen unsauber arbeiten. Da kriege ich so einen Hals, und zwar in Windeseile. Und in dieser Geschichte, die Sie gerade bringen, ist das erstmal die große Schlagzeile, nur noch eine Wurst pro Deutscher. Dann kommt so ein kleiner, wir nennen das Teaser-Text, also so ein fett gedruckt, da kommt vermiesen, steht da, und dann irgendwann ganz weit hinten kommt, dass das ein Vorschlag ist. Bis dahin, wenn man nicht bis dahin liest, ist man davon überzeugt, dass es ein Verbot ist. Also das ist einfach, ich wollte nur gerade, ich meine, ich bin jetzt irgendwie eigentlich weit davon entfernt, Markus Söder irgendwie Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, aber ich finde, die Kollegen und Kolleginnen von der Bild-Zeitung haben unglaublich an der Wutspirale gedreht.
Ja, wenn ich darf, das ist bei mir schon fast ein seltsames Hobby meinerseits, wenn ich solche aufwühlenden Texte, die großteils im Boulevard, nicht nur dort, aber großteils im Boulevard erscheinen, lese, dann schaue ich immer, wie weit hinten ist die wichtigste Botschaft versteckt. Und dieses Verstecken, dass Leute das sehr genau lesen müssen. Und wenn man es nur oberflächlich überfliegt, kann es sein, dass Leute es zwar gelesen haben, aber es nicht so richtig einsickert, wie wenig dran ist. Das ist schon eine Kunst. Und das Krasse ist, wenn Sie dann das vorwerfen und Sie sagen, dieser Text ist total reißerisch und erweckt vielleicht bei manchen den Eindruck, dass es spektakulärer ist, als es tatsächlich der Fall ist, dann kann der Redakteur, der das geschrieben hat, sagen, Moment, da unten steht das ja sehr wohl drinnen. Also das ärgert mich persönlich als Journalistin, dass man dann immer solche Ausflüchte hat, warum es ja eh drinnen steht und das Publikum muss das ja wohl checken können am Ende. Aber erstens, viele Journalistinnen und Journalisten wissen, so genau wird Journalismus oft nicht gelesen. Und wichtig ist auch, Sie haben schon angesprochen, ich habe im Rahmen der Recherche für mein Buch auch was Interessantes gelernt. Man legt manchmal mit der Art, welche Begriffe man verwendet, so eine Art, wie eine Skischanze, über die Leute dann drüber springen und dann in einem sehr hohen Level der Wut landen, nämlich der Text beginnt irgendwie, es ist so ein schönes Wochenende, das Pfingstwochenende steht bevor, viele Deutsche freuen sich schon aufs Grillen, doch diese Nachricht wird ihnen den Spaß daran vermiesen, so in die Richtung. Mhm. Und dann wird von einem brisanten Vorschlag oder Dokument geredet, worauf ich hinaus will, ist, das sind sehr aufgeladene Worte, Freude, vermiesen, brisant und so weiter. Und das ist moralisch, in meinen Augen kommt hier einige moralisch-emotionale Sprache zum Einsatz. Und da gibt es tolle Untersuchungen aus den USA, Psychologen haben sich angeschaut, moralisch-emotionale Sprache, die führt zu Reichweite, konkret für Twitter und für die US-Politik. Da wurden Tweets von Abgeordneten des US-Kongresses analysiert und es waren moralisch-emotionale Begriffe wie Wars, Protest, also Kriege, Protest, Hass, solche Begriffe. Und mit jedem moralischen emotionalen Wort, dass ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete verwendet hat, stieg die Anzahl der Shares um 12 Prozentpunkte. Das heißt, wenn ich so ganz viele moralisch emotionalisierende Worte einwerfe, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es weitergeleitet wird. Zumindest in dieser Untersuchung fiel das auf. Und das ist, wenn ich dann solche effekthaschenden Überschriften sehe, dann muss ich immer an diese Untersuchung denken, weil warum machen Medien das? Oder warum teilen dann auch Politiker, Politikerinnen so etwas? Weil es für sie wirkt. weil derjenige oder diejenige bestraft wird, die sich zurücknehmen. Und das tut unserer Demokratie, glaube ich, nicht gut, weil ich glaube, selbst nüchterne Menschen in so einem System manchmal verleitet werden können, nochmal eins drauf zu hauen, weil sie sehen, dann haben sie halt 12% mehr Reichweite als die anderen.
Sie drehen das aber auch immer auf uns selber zurück, auf alle, die rezipieren. Und weil jetzt reden wir über die große Politik und über die Medien und dann entsteht immer ganz schnell das Gefühl, das hat mit mir ja nichts zu tun. Erstens rezipiere ich ja die richtigen Sachen und zweitens bin ich ja anders. So. Und Sie schreiben ganz viele Dinge wie, dass man mitbekommt, was passiert, wenn man etwas konsumiert, aus dem Handy oder wo auch immer. Und Sie sagen dann, Sie empfehlen, die Gedanken zu sortieren, sie merken zu merken, wie man atmet, die Reaktionen zu überprüfen, den Körper zu scannen. Also Sie gehen einen Schritt weiter und sagen, naja, das ist das eine, dass die Welt emotionalisierter wird und dass wir wütend gemacht werden sollen aus lauter Hilflosigkeit, sag ich jetzt, weil Aufmerksamkeit die Währung ist und sie wird immer mehr zu der einzigen Währung, die wir haben. Und das ist so umkämpft, dass man einfach die Strategie nimmt, Sie haben eben das schöne Wort von der Skischanze gebraucht, dass man in der Aufmerksamkeit landet. Und dann nehmen wir halt blöde Pfade. Sie geben ganz viele konkrete Tipps. Haben Sie das Gefühl, die Menschen hören Ihnen dazu und wollen bei sich selber bleiben und mitbekommen, ob sie wütend werden oder ob sie nochmal atmen vorher, bevor sie was teilen?
Das ist eine lustige Frage, weil ich glaube schon, vor allem, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber vor allem bei dem Publikum, das meine Bücher liest. Mhm. Weil ehrlich gesagt, Menschen werden zum Beispiel ein Buch Wieder die Verrohung eher dann kaufen, wenn sie das stört. Mhm. Ich erzähle kurz eine Anekdote. Mein voriges Buch, das hieß Einspruch, das richtete sich an Menschen, die besorgt sind über die Verschwörungsmythen, gerade auch in der Corona-Pandemie, aber nicht nur. Und da wurden sehr viele Erklärungen geliefert, warum solche wirklichen Mythen, Falschheiten so erfolgreich sind, aber auch, wie man dann diskutieren kann. Und damals haben mich oft Leute gefragt oder so als Idee gehabt, das könnten sie dem einen Familienmitglied schenken, das auf Verschwörungsmythen reingekippt ist. Und ich habe gesagt, bitte bloß nicht. Die Person möchte das nicht hören und dann kriege ich noch mehr wütende E-Mails, weil es wäre natürlich schön, wenn jemand, der oder die sehr tief in diesem Denken versunken ist, da gibt es eine große Elite, die plant etwas Dunkles und die will uns allen unsere Freiheiten wegnehmen, dass die Person dieses Buch liest und merkt, Moment, da wurde ich gedanklich in eine Falle hineingejagt. Das wird aber oft nicht passieren, weil in diesem Denken, das sich schon verengt hat, liest man das eher so, da kommt eine Journalistin, die den Mainstream-Journalismus angeblich repräsentiert und will jetzt auch noch mehr Stimmung machen. Also das würde negativ aufgefasst werden. Zu Ihrer Frage zurück. Ich schreibe dezidiert Bücher für Menschen, die gleichen Entwicklungen sehen wie ich und das besorgt nehmen. Und das sind viele. Ich glaube sogar, das ist eher die Mehrzahl als die Minderheit in unterschiedlicher Ausprägung. Aber es sind viele. Und diese Personen, die wissen oft schon einiges, aber ich kann selbst mit diesem Grundbefund, den ich schon habe, noch genauer werden, zu verstehen, warum ist diese Debatte jetzt eskaliert oder was ist jetzt eine strategisch sinnvolle Reaktion meinerseits. Und da finde ich jetzt interessant, weil Sie haben von Aufmerksamkeit angesprochen. Tatsächlich, wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie, ist Aufmerksamkeit eine der größten, wichtigsten Währungen, die wir haben. Und ich habe ein bisschen Macht, zum Beispiel, wohin lenke ich meine Aufmerksamkeit hin? Und wenn ich zum Beispiel oft solche absurden Debatten wie nur noch eine Wurst pro Deutschen pro Monat erlebe, kann eine Antwort auch sein, nein, das teile ich heute nicht. Oder beim Abendessen mit Freunden, Freundinnen, reden wir vielleicht kurz darüber, aber ich setze mir das Ziel, jemanden einen Kanal online oder ein Buch zu empfehlen, der oder die nicht auf solche Wut-Themen geht. Also ein Ziel kann auch sein, bewusst die Aufmerksamkeit wieder dorthin zu lenken, wo sie gerechtfertigt wird. Das ist ein Ansatz. Wenn Sie wollen, kann ich natürlich auch noch über die anderen Wut-Ansätze im Umgang mit der Wut sprechen. Mhm. Auf jeden Fall, das heißt, ich glaube, dass auch diejenigen, die dann nicht zu 100% mitspielen, dass aber auch die ein bisschen strategischer vorgehen können.
Nee, ich mache ab und zu den Werbeblock für Ihr Buch, weil ich finde, ein Buch ist ein ganz anderes Format und diese tiefer gehenden Dinge, denke ich, die kann man, Sie haben das so schön geschrieben, das kann man einfach gut lesen. Ich würde lieber noch ein bisschen mehr zu dem Verständnis beitragen, denn Sie haben das eben schon gesagt, gestreift, dass wir in Gruppen denken, wir und die anderen. So, und da gibt es ja auch interessante Studien zu, zum Beispiel, dass wir immer denken, dass die anderen das Problem sind. Wenn die alle so wären wie wir, dann hätten wir ja gar keinen, wenn die anderen nur so dumm sind und dieses und jenes, und das denken wir zutiefst und dadurch unterstellen wir den anderen, wir begegnen denen anders. Also das finde ich zum Beispiel sehr spannend, aber Sie schreiben ganz viel über diese Gruppen und nennen die In-Group und Out-Group, also Eigengruppe und Fremdgruppe. Das klingt so ein bisschen technisch. Und Sie sagen auch, das ist sehr krass, In-Group Love und Out-Group Hate. Es klingt so ein bisschen technisch, aber was ist gemeint mit dieser Eigengruppe und Fremdgruppe?
Ich gehe zuerst in eine Studie, wo man das mehr, oder in eine Wortmeldung eines Wissenschaftlers, mit dem ich für mein Buch gesprochen habe. Das ist Matthew Lewandowski, der forscht viel zur Spaltung in den USA. Und der hat mir was ganzes, finde ich, bemerkenswertes berichtet, nämlich wenn in den USA zum Beispiel gesagt wird, man soll an einen Trump-Wähler, Wählerin denken, dann haben viele Menschen so vor Augen so einen richtigen wütenden Trump-Fan mit roter Kappe, wo Make America Great Again draufsteht und der vielleicht auch noch irgendwas Aufwühlendes in die Kamera hinein sagt. Zumindest kann es sein, dass man so ein Klischeebild vor Augen hat. Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wähler, eine Wählerin der Republikanischen Partei, wie die aussieht, dass die nicht ganz so wild drauf ist wie der überzeugteste Trump-Fan. Und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, weil wir neigen dazu, die Fremdgruppe, also die, die anders sind als wir, zu homogenisieren. Das ist die Outgroup Homogeneity. Also wir tun so, als ob die alle gleich wären. Wir, unsere Eigengruppe, wir sind Individualisten, wir sind alle was Besonderes, aber die Fremdgruppe, die sind alle so gleich. Und damit nehme ich mir selbst in einer Gesellschaft die Chance, zum Beispiel Argumente zu finden, die manche in dieser anderen Gruppe noch erreichen können. Also erst wenn ich auch die Komplexität anderer akzeptiere, kann ich effizient in meinen Botschaften werden. Und da gibt es eben dieses hilfreiche Konzept der In-Group versus Out-Group. Die Eigengruppe, das ist immer die Gruppe derjenigen, wo man sich gedanklich, vielleicht auch unbewusst zugehörig fühlt. Wir sind jetzt die Eigengruppe, wir machen diesen Podcast. Oder ich bin Österreicherin, wenn ich in Deutschland mit der Deutschen Bahn Zug fahre und neben mir sitzt auch eine andere Österreicherin, sind wir die Österreicherin und die andere sind die Fremdgruppe. Das an sich ist harmlos. Also in den meisten Fällen kommt es eher zu einem zu einer In-Group Love. Also man mag die Leute, mit denen man gerade eine Gemeinsamkeit hat. Das Problem ist, es ist nicht notwendigerweise so, dass Hass gegenüber der Fremdgruppe existiert, aber er kann aufgebaut werden. Und das war für mich eine interessante Erkenntnis bei der Recherche. Es ist extrem leicht, diesen Out-Group-Hate aufzubauen, zum Beispiel mit dem Suggerieren von Bedrohungen. Weil wir Menschen, wir neigen dazu, unsere Eigengruppe, die wollen wir auch beschützen, die mögen wir. Und dann heißt es, ja, aber die anderen, die nehmen uns den Job weg. Oder die böse Elite, die will uns unsere Freiheiten stehlen. Und wenn ich in so einem Denken, dass ich angeblich bedroht werde, denn wenn ich das akzeptiere, dann kann das sehr rasch zu Feindseligkeit führen. Auch Rassismus kann man über dieses starke Denken Eigengruppe versus Fremdgruppe erklären. Und ich erzähle vielleicht eine kurze Anekdote, ich weiß nicht, ob es reinpasst, aber ich glaube, wir Menschen sollten nicht unterschätzen, wie rasch wir zum Eigengruppendenken neigen. Also einerseits vielleicht mit politischen Botschaften, denen man sich gut zugehörig fühlt, oder auch ganz kuriose Details wie, Sie kennen vielleicht den Film Planet der Affen, wo Charlton Heston quasi einen Astronauten spielt und der landet auf einem Planeten, wo lauter intelligente Menschenaffen sind. Also da gibt es Schimpansen, Orang-Utans, Gorillas. Und das klingt jetzt kurios, aber bei diesen Dreharbeiten mussten die Schauspieler, Schauspielerinnen Kostüme tragen. Also die einen Menschen waren als Gorilla, die anderen als Orang-Utan, die dritten als Schimpanse verkleidet. Und wissen Sie, was passiert ist? Beim Mittagessen, wo alle essen konnten, haben sich die Orang-Utans zu den Orang-Utans gesetzt und die Schimpansen zu den Schimpansen und die Gorillas zu den Gorillas. aber niemand hatte den Schauspielern und Schauspielerinnen gesagt, sie sollen sich in Grüppchen aufteilen. Das ist dann einfach ganz unbewusst passiert. Und das heißt, wir schaffen manchmal kuriose Eigengruppen sogar. Und gefährlich wird es dann, wenn aber der Eindruck entsteht, wir Schimpansen, wir müssen Angst haben, weil die Gorillas nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Drum bei der Rhetorik immer überlegen, wie sehr wird hier Angst geschürt, dass eine Fremdgruppe mir was nie wegnimmt. Und zweitens dann auch, stimmt diese Angst? Also zum Beispiel, man muss nicht Angst haben, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung einem das Recht aufs Fleischessen wegnimmt, weil dieses Ziel verfolgt sie wahrscheinlich nicht und diese Erlaubnis hätte sie auch nicht.
Ich würde gerne das, worüber wir sprechen, jetzt noch einen Twist weiterdrehen und die beiden Dinge verbinden, nämlich dieses In-Group, Out-Group und dieses Schüren von Emotionen und wenn nicht Fake News, dann der Spruch von meiner Großmutter, halbe Wahrheiten sind ganze Lügen. Und zwar bringen Sie ein Beispiel von Julia Klöckner in der Talkshow und ich finde, da verbindet sich beides. Da gibt es nämlich zwei Gruppen, nämlich wir Rentner, Rentnerinnen demnächst und die, das sind die, die Sozialleistungen bekommen als Migranten. Und da kommt alles zusammen. Da wird mit den Emotionen gearbeitet, In-Group, Out-Group und mit massiven, wenn ich es freundlich sage, Halbwahrheiten. Und trotzdem kommen da Nachrichten raus, die dann wieder geglaubt werden.
Genau. Das Interessante ist auch, dass ja eine gut gemachte Falschmeldung, also eine funktionierende Falschmeldung, die muss oft an einem realen Aspekt irgendwo anknüpfen und dann baut sie noch mehr dazu. Und ein realer Aspekt kann sein, ist zumindest meine persönliche Wertung, dass Rentnerinnen und Rentner in Deutschland oft mit wirklich wenig Geld auskommen müssen. Dass das eigentlich für so ein reiches Land wie Deutschland mich oft wirklich ernüchtert, wie viel auch Altersarmut es gibt oder wie schwierig es einfach viele haben. Und eine gute Falschmeldung nutzt bestehende Sorgen oder auch Wut und verknüpft sie dann noch mit mehr. Und da gibt es seit Jahren eine Behauptung, nämlich Julia Klöckner hätte im Fernsehen, in einer Fernsehsendung zugegeben, dass Geflüchtete mehr als 1.100 Euro im Monat quasi vom Staat bekommen, aber deutsche Rentnerinnen und Rentner nur 600 Euro. Also als würde sie das okay finden, dass Geflüchtete so viel mehr bekommen als die deutsche Bevölkerung. Und da wird dieses In-Group versus Out-Group geweckt, nämlich die nehmen uns die Sozialleistungen weg und unsere armen Renten und Rentnerinnen haben dann zu wenig Geld. Und für mich ist es aber auch so ein Beispiel, wie geschickt sowas gemacht wird, weil das Zitat ist erfunden, aber den Auftritt gab es. Die war wirklich im Fernsehen und hat eigentlich über ein anderes Thema gesprochen, aber so ein bisschen einen Anknüpfungspunkt zur Realität gibt es noch. Dann funktionieren solche Geschichten oft ein bisschen besser. Und der zweite Anknüpfungspunkt ist eben dieser tatsächliche Post über die Frage, bekommen Rentner, Rentnerinnen genügend Pension? Worauf ich hinaus will ist, wenn die Falschmeldung im schlimmsten Fall führt zu einem verengten Denken, dass am Ende zum Beispiel immer eine Gruppe Schuld hat, dass sie dann immer die Migranten, die Migrantinnen, die Geflüchteten. Und wenn wir die nur loswerden, dann ist das Problem gegessen. Wenn man sich die echten Zahlen anschaut, ist das aber unrealistisch, weil Geflüchtete nicht diesen Betrag bekommen. Das heißt, selbst wenn dem so wäre, hätten sie das Sozialstaatsproblem mitnichten mit einem Schlag geändert aber, oder gelöst, das Ganze. Aber das heißt, es wird eine sehr einfache Lösung geliefert. Und das Zweite ist dieses Differenzieren. Ich glaube, wir leben in einer Welt, ich glaube, Menschen mögen differenzieren, auch ich. Es ist nicht angenehm zu differenzieren, nämlich zu differenzieren bedeutet zu sagen, die Meldung ist falsch, aber ich finde, es hat einen Punkt, nämlich, dass wir schon darüber reden sollten, über Renten, was ist eine angemessene Höhe von Renten. Also diese Fähigkeit zu sagen, der Punkt ist falsch und über den können wir noch diskutieren, die Welt nicht nur in schwarz-weiß zu sehen, Eigengruppe versus Fremdgruppe, ist eine Methode, wenn Sie das so stark herausarbeiten, diese Eigengruppe wird durch die Fremdgruppe bedroht, ist eine Methode, um das Schwarz-Weiß-Denken zu begünstigen.
Sie schreiben von einem eigenen Aha-Effekt. Sie haben ihn eben schon erzählt, dass eben die Wahrnehmung der Fremdgruppe, dass man da diese wenigen Radikalen für die ganze Gruppe nimmt. Ich hatte selber auch so einen Aha-Moment beim Lesen, aber an einer anderen Stelle, nämlich als ich gelesen habe, dass wenn man sich bestätigt fühlt, dass das eine Gefahr ist, dass man da aufmerksam sein sollte. Und ich kenne das, also ich spreche mit vielen Menschen und ich kriege ganz oft gesagt, und der hat das geschrieben, Und genauso denke ich das auch. Endlich sagt, schreibt jemand, was ich denke. Und das ist ja ein schönes Gefühl. Man fühlt sich bestätigt. Das hat jemand, der ein Buch schreibt oder der im Fernsehen ist, gesagt. Und Sie sagen aber an der Stelle, Obacht, denn auch dieses Gefühl von Bestätigung schränkt das Denken ein. Nicht nur die Wut,
genau.
Auch dieses Gefühl.
Genau. Ich glaube, dass ich das bringe im Buch. Ich gehe nochmal auf Markus Söder ein. Mhm. Nämlich, ich glaube, ich bringe diese Beobachtung mit der Bestätigung bei der Frage der Falschmeldungen. Und zwar nicht nur Falschmeldungen, auch richtige Geschichten sind dann in ihrer Reichweite oft erfolgreich, wenn Leute sagen, endlich sagt das wer oder endlich werde ich hier bestätigt. Ich habe mir das schon immer gedacht und jetzt ist es wahr sozusagen. Und dieses, für mich ist eine der größten Warnsignale bei politischen Debatten ist immer, wenn ich das Gefühl habe, genau so ist es. Weil da muss man hinschauen, stimmt die Zahl wirklich so? Oder hat die Person wirklich XYZ gesagt? Weil viele Falschmeldungen betonen, auch bestätigen Vorurteile oder Feindbilder. Und Markus Söder kommt hier ins Spiel. Markus Söder ist natürlich eine polarisierende Persönlichkeit, auch weil er ja oft wirklich um Aussagen nicht verlegen ist. Und es gibt einen Post, da schaut es so aus, als würde Markus Söder am Weltfrauentag einen Blumenstrauß in der Hand halten und darüber steht dann irgendwas zum Thema Frauentag, aber der Eindruck wiegt da weg, dieser konservative Politiker hat nicht verstanden, dass Frauen am Weltfrauentag gleiche Rechte wollen, Gleichstellung wollen und nicht Blumen. Also das passt zu diesem Feindbild, dass der Weltfrauentag oft einfach kommerzialisiert wird oder dass eben es dann gerade nicht um Frauenrechte plötzlich geht. Und dieses Posting ist wirklich von vielen Menschen für wahr gehalten worden. Es gibt etliche Faktenchecks deshalb auch, weil das so weit gereist ist. Es ist eine Erfindung. Das Bild ist real. Irgendwann hat Markus Söder diesen Blumenstrauß in der Hand gehalten, aber er hat das nicht am Weltfrauentag gemacht. Worauf ich hinaus will ist, das haben Menschen gesehen und sie haben sich so bestätigt gefühlt. Ich habe einen Workshop gehalten und eine deutsche Teilnehmerin, die hat mir erzählt, es war wirklich herrlich, sie wollte das dann all ihren Freunden und Freundinnen weiterleiten und hat das Posting noch einmal gesucht, deshalb hat sie es noch einmal gegoogelt und durchs Googeln hat sie durch Zufall den Faktencheck gefunden und dann hat sie gesehen, es stimmt nicht. Also es war purer Zufall, dass sie gegoogelt hat, weil sie das Posting nicht mehr zur Hand hatte. Und das fand ich so interessant. Also sie hat sich so bestätigt gefühlt in ihrem Denken über Markus Söder, dass sie es sofort weiterleiten wollte. Die Realität ist natürlich, Politik ist oft ärgerlich. Hm. Oder manchmal entsprechen die Fakten auch dem, was man vorher gedacht hat. Aber wenn ich das Gefühl habe, das ist so beeindruckend, das muss ich jetzt weitererzählen, ist das der Moment, wo man vorsichtig werden sollte. Und vielleicht ein bisschen damit verbunden, für mich, ich habe das als Begriff auch im Buch, für mich gibt es einen Begriff, der so ein bisschen aufzeigt, was ein guter Gegenansatz ist, nämlich intellektuelle Demut. Und zwar, intellektuelle Demut bedeutet, dass man anerkennt, dass es Grenzen des eigenen Wissens gibt oder dass man mal falsch liegen könnte. Und es gab zum Beispiel eine Untersuchung einer Psychologin und eines Psychologen, die kam zum Ergebnis, Menschen, die höhere oder mehr intellektuelle Demut zeigen, fallen auch weniger auf Falschmeldungen oder Verschwörungsmythen hinein. Und das ist, ich werde oft gefragt, wie finde ich denn heraus, was ich glauben kann oder welche Inhalte ich weiterleiten sollte. Diese für sich selbst zu akzeptieren, dass man einerseits auch auf Falschmeldungen hineinfällt. Oder, da geht es nicht um Falschmeldungen in meinen Augen, für sich selbst zu akzeptieren, dass man auch selbstgerecht sein kann. Dass man sich argumentativ manchmal zu leicht macht. Ich finde, das ist so ein wichtiger Schutzmechanismus, weil man sich dann manchmal überlegt, ist mir das Argument jetzt doch zu plump? Also so ein bisschen, das wird nicht verhindern, dass es aggressive Stimmen gibt, die das bei anderen fördern. Aber nicht bei allem mitzuspielen, glaube ich, ist auch ein guter eigener Ansatz.
Jetzt sind Sie schon bei den Lösungen und wir sind auch schon eigentlich im zweiten Teil. Ich würde gerne bei den Gruppen nochmal bleiben. Auch, ich finde es immer schöner, wenn man eine Sache richtig versteht. Und ein Podcast ist einfach ein ganz anderes Format als ein Buch. Aber das mit der Lösung an der Stelle zu verbinden. Es gibt nämlich jede Menge Studien und auch Experimente. Und es gibt eine interessante Studie zu Fußballfans. Da ist nämlich das Trikot Teil der Lösung zwischen den In- und den Outgroups. Inwiefern?
Genau. Gehen wir kurz zum theoretischen Ansatz zurück. diese Beobachtung, dass wir Menschen uns permanent irgendwelchen Gruppen gedanklich zuordnen, ohne das jetzt groß drüber immer nachzudenken. Das heißt, man kann ja auch oft von Identitäten sprechen. Meine Identität als Österreicherin, meine Identität als Mutter, die wird aktiviert. Und der Zugang ist, vielleicht kann uns helfen, gemeinsame Identitäten anzusprechen, zum Beispiel um politisch wieder besser ins Gespräch zu kommen oder hilfsbereiter als Gesellschaft aufzutreten. Und da kommen wir zur Fußballstudie. Das hat der Mark Levine durchgeführt in Großbritannien mit Kollegen und Kolleginnen. Die haben Fans des Clubs Manchester United untersucht. Und zwar zuerst wurde ihre Identität als Manchester United-Fan aktiviert. Sie mussten so einen Fragebogen ausfüllen, was sie an dieser Mannschaft besonders toll finden. Ich glaube auch, was ihnen das gibt, Fan davon zu sein. Also da wurde diese Gruppenzugehörigkeit gedanklich aktiviert. Und solche Studien sind ja oft so ein bisschen gerissen. Da wurde ein interessanter Versuch eingebaut. Den Teilnehmern, waren nur Männer, wurde gesagt, für den zweiten Teil der Studie müssen sie zum anderen Gebäude gehen. Und da wird ihnen noch ein Film hergezeigt, den sie sich ansehen sollen. Also gehen diese Leute von einem Gebäude zum anderen ins Freie und mysteriöserweise am Weg dorthin läuft ein Jogger vorbei, fällt hin und braucht anscheinend Hilfe. Und die Frage ist, helfen diese Leute, schreiten sie ein? Und jetzt kommt der wichtigste Teil. Das waren verschiedene Anordnungen. In einer Version, in einem Szenario, hat der Jogger ein Manchester United-Trikot angehabt, ein Fanshirt dieses Teams. Im anderen, einem anderen Szenario hatte er ein FC Liverpool-Shirt an. Das ist der große Rivale von Manchester United. Und im dritten einfach so ein No-Name-rotes T-Shirt. Vielleicht erahnen Sie schon, was passiert ist. Wenn diese Fan-Identität als Manchester United-Fan aktiviert wurde, dann haben die in vielen Fällen dem Manchester United-Fan geholfen und deutlich seltener dem FC Liverpool-Fan und deutlich seltener dem Typen im roten Shirt. Total krass. Aber da endet die Studie nicht. Die wurde nochmal wiederholt mit anderen Leuten, auch Manchester United-Fans. Nur diesmal, alles war gleich, nur diesmal wurde ihre größere Identität als Fußballfan aktiviert. Also nicht, warum sie den einen Club mögen, sondern was ihnen das gibt, Fußballfan insgesamt zu sein. Und da war es dann so, wenn die größere Identität des Fußballfan-Daseins aktiviert wurde, dass die auch ebenso oft dem FC Liverpool-Fan geholfen haben. Also die Wahrscheinlichkeit der Hilfsbereitschaft stieg, wenn die andere Gruppenidentität aktiviert wurde. Und das ist eine Chance auch für politische Debatten zu einem gewissen Grad, nämlich dass ich überlege, wo gibt es denn Gemeinsamkeiten? Gleichzeitig, ich muss sagen, diese Studie, ein Detail irritiert mich daran immer. In beiden Fällen, auch dort, wo dem FC Liverpool-Fan geholfen wurde, der arme Jogger im roten No-Name-Shirt hat noch immer weniger Hilfe bekommen. Also ich finde, das sagt jetzt nicht unbedingt das Beste über uns als Menschheit aus, dass wir vielleicht diese Gruppenidentität brauchen, um besonders freundlich zu sein oder besonders hilfsbereit. Mhm. Aber man kann damit arbeiten. Nämlich dieses in Talkshows oder in Interviews, wenn Politiker, Politikerinnen gefragt werden, was können wir tun gegen das Auseinanderklaffen unserer Gesellschaft, dann kommt so oft dieses an Gemeinsamkeiten appellieren und das klingt so wie ein Spruch in einer Sonntagsrede. Das ist es aber nicht. Solche Studien legen schon nahe, dass wir diese gemeinsamen Identitäten brauchen und dass wir die auch in Erinnerung rufen sollten.
Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, aber zwei Dinge, glaube ich, schaffen wir noch. Ich würde noch einen Twist weitergehen. Und ausgerechnet Lösungen gibt es ja überall. Und eine ist eigentlich ein weiter Dreh von dieser Fußballstudie in einer Heineken-Bier-Werbung. Das finde genau. Ich, also hätte ich nie an dieser Stelle erwartet. Aber da gibt es eine, und zwar, Sie können das bestimmt kürzer und präziser erklären.
Genau, also genau genommen muss ich sagen, da geht es um die Frage, was kann man Menschen herzeigen, dass sie wieder versöhnlicher stimmt oder wo sie so ein bisschen von ihrer eigenen Polarisierung die andere Seite nicht mehr ganz so schlimm bewerten. Und da gibt es eine ganz große Metastudie mittlerweile, wo viele unterschiedliche Ansätze getestet wurden, was hilft gegen Polarisierung. Und von allen getesteten Ansätzen war eins am erfolgreichsten gegen Polarisierung, das war ein Heineken-Spot. Und dieser Heineken-Spot ist, man kann sich das online ansehen, dieser Heineken-Spot, der zeigt immer zwei Leute, die zusammenkommen, um gemeinsam eine Bar aufzubauen. Also am Anfang kriegen sie eine Aufgabe, sie müssen was zusammenbauen, sie wissen noch nicht mal, was es ist. Und diese zwei Leute kennen sich auch nicht. Und sie beginnen sich halt vorzustellen, hallo, ich bin der, hallo, ich bin die. Dann kriegen sie die Info, hier habt ihr das und das, ihr müsst jetzt eine Bar zusammenbauen. Dann bauen sie die Bar zusammen, reden miteinander, kommen ins Gespräch. Und als die Bar steht, werden ihnen Interviews eingeblendet, wo sie vorher über ihre politischen Ansichten geredet haben. Und da spricht dann zum Beispiel ein Mann darüber, dass es für ihn entweder einen Mann gibt oder eine Frau. Also er ist ganz skeptisch, was Transpersonen betrifft, richtig negativ äußert er sich. Und dann kommt er drauf, die Frau, mit der er da das zusammengebaut hat, ist eine Transfrau. Oder in einem anderen Fall kommt eine feministische Frau zusammen mit jemandem aus der neuen Rechten. Aber im Gespräch ist es dann so, dass dieser Typ erzählt, dass er auch ganz schwierige Umstände hatte beim Aufwachsen. Also man sieht auch ein bisschen seine menschliche Seite, auch die Komplexität. Worauf ich hinaus will ist, der Spot zeigt dann, nachdem die Leute das übereinander erfahren, ob sie trotzdem noch bei einem Bier miteinander weiter reden wollen. Und alle entscheiden sich, doch noch miteinander zu reden, weil sie sich schon kennen. Und das Leuten zu zeigen, war am erfolgreichsten. Und da gibt es eine wissenschaftliche, vielleicht eine Theorie oder ein Ansatz, der damit gut zusammenhängt. Man kann vielleicht Verständigung fördern, wenn man Kontakt zwischen unterschiedlichen Leuten herstellt. Aber Gordon Allport, der hat schon in den 1950er Jahren diese Kontakthypothese aufgestellt. Aber der Kontakt muss Mindestanforderungen haben. Nämlich zum Beispiel, alle Teilnehmenden müssen sich als gleichrangig ansehen. Sie müssen ein gemeinsames Ziel verfolgen, zum Beispiel eine Bar aufzubauen. Und sie müssen kooperieren. Und das muss von oben quasi abgesegnet sein. Wie zum Beispiel, die wissen, das ist ihr Auftrag. Oder in der Community ist es okay, mit den anderen zu sprechen. Worauf ich hinaus will, ist, dieser Kontakt mit anderen, wenn er gemeinsame Ziele verfolgt und wenn sich alle als gleichrangig ansehen, kann eine positive Wirkung haben. Und Sie fragen sich jetzt vielleicht, warum passiert das im Alltag nicht? Weil, wenn wir zum Beispiel online miteinander diskutieren, sind diese Grundvoraussetzungen nicht gegeben. Mhm. Weil da hat man kein gemeinsames Ziel. Wenn mein Ziel ist, der anderen Seite zu erklären, wie dumm sie ist oder wie bösartig, na, dann haben wir schon die erste Mindestvoraussetzung nicht erfüllt. Oder wenn ich sage, die Person ist weniger wert als ich, dann habe ich die Mindestvoraussetzung nicht erfüllt. Aber wir können viel daraus ableiten, nämlich diese Momente, wo Leute zusammenkommen und über das Zusammenkommen dann merken, ah, die andere Seite ist gar nicht so extrem, die sind wertvoll.
Das ist ein Podcast über das Zusammenhalten und ich hoffe, dass wir es jetzt so entwickelt haben, dass man besser verstehen kann, wie Zusammenhalten geht oder wie man es wiederherstellt, wenn es verloren gegangen ist. Niemand entkommt als Gast in diesem Podcast der Frage, wie geht Zusammenhalten? Ingrid Brodnik, wie geht Zusammenhalten?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine gute Antwort ist, aber ich glaube, Zusammenhalten bedeutet auch, erstens, dass man gewisse Grundwerte gemeinsam teilt, aber dass man auch Leuten erlaubt, wenn sie mal zum Beispiel sich im Ton vergriffen haben oder wenn auch was Problematisches passiert ist, dass sie mal wieder Teil des Zusammenhalts werden können. Ich erkläre kurz, warum ich das sage. Ich habe mit dem Matthew Lewandowski auch darüber gesprochen, wie man Verständigung herstellen kann. Und der hat auch gesehen, wenn Amerikaner, Amerikanerinnen zusammenkommen, die republikanisch wählen, die demokratisch wählen, wenn die miteinander reden und wissen, das sind die anderen, dass es trotzdem hilft, dass einige der negativsten Einstellungen ein bisschen sinkt. Aber in diesen wissenschaftlich geleiteten Diskussionsrunden gibt es, er nennt das Civility, man könnte es als zivilen Umgang oder zivilisierten Umgang oder als quasi wertschätzenden Umgang sehen. Also man respektiert die andere Person, man respektiert, dass alle hier gleichberechtigt sind. Und er hat mir erzählt, wenn in solchen Runden zum Beispiel jemand sich im Ton vergreift, gegen dieses Civility verstößt, dann wird die Person einmal ermahnt und erklärt, das ist ein Auftreten, das in unserer Runde nicht passend ist. Und er hat gesagt, er gibt der Person auch die Chance, zurückzurudern. Also wieder in diesen gemeinsamen Diskurs, wo man Mindestregeln, alle sind gleich viel wert, drin bleibt. Und ich habe manchmal die Sorge, dass wir einerseits die Chancen verpassen, wo Leute auch mal was Deplatziertes sagen und sagen, du, das ist nicht in Ordnung, weil X, Y, Z. Wir aber der Person signalisieren, wenn du darauf eintrittst, dann können wir weiter diskutieren. Also wenn es darum geht, sich selbst zu profilieren, wie hart man gegenüber anderen auftreten kann, aber diesen Moment versäumt, auch mal die Hand auszustrecken und zu sagen, wenn das gemeinsame Werte sind, dann reden wir weiter. Und dann gibt es den zweiten Fall, hat auch er erzählt, dass Leute trotzdem weiter schimpfen, obwohl man eigentlich versucht hat, sie wieder quasi gemeinsam Boden zu finden. Dann muss man leider, dann funktioniert das Gespräch nicht. Dann muss man notfalls auch rote Linien ziehen. Und zu Ihrer Frage, wie funktioniert Zusammenhalt? Ich glaube wirklich, Zusammenhalt bedeutet schon, dass man rote Linien zieht gegenüber jenen, die zum Beispiel die Gleichrangigkeit anderer Menschen dauernd in Frage stellen oder mit aggressiven Tönen versuchen, Debatten zu sprengen, aber schon auch die Hand auszustrecken, wenn das jemandem passiert, der oder die kein politisches Kalkül verfolgt, sondern der vielleicht im Moment auch über sich hinausgeschossen ist. Das heißt, das ist dieses rote Linien ziehen, aber auch wieder gemeinsam Boden finden. Ich glaube, das ist so die Mischung, die hilfreich sein könnte.
Ingrid Brodnik, vielen Dank. Ich finde, auch das ist Zusammenhalten, den Papa beim kleinen Kind lassen und die eigene Expertise von Wut und Fake News uns mitzuteilen. Vielen Dank dafür.
Sehr gern.
Ich danke allen, die gekommen sind und die bis hierher zugehört haben. Mir bleiben zwei Dinge. Das eine ist, der Podcast Zusammenhalten lebt selbst vom Zusammenhalten, also in diesem Fall von Beiträgen dazu, also von finanziellen Beiträgen. Das erklären wir nochmal in den Shownotes und natürlich auch immer gerne mündlich. Wenn Ihnen also heute ein Licht aufgegangen ist, dann freue ich mich, wenn Sie uns, sagen wir, so viel Geld dalassen, wie eine gute Zeitung kostet oder auch, wenn es ganz viel Licht war, ein Taschenbuch. Das würde uns sehr helfen. Und das allerletzte, am 14. Oktober geht es weiter, dann mit den sogenannten bösen Zwillingen oder den furchtbaren Gemeinsamkeiten von Rechtsextremismus und Islamismus, die uns beide bedrohen und die im Grunde dasselbe wollen. Mein Name ist Angela Krumpen. Spinnweben wir gut. Applaus